Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Vologen Paul, Vogelpodcast am 16. Juni. Ich habe die letzte Woche ja auslassen müssen aufgrund der Seminare, die wieder losgehen. Wir haben eine Woche Vogelsprache hinter uns an verschiedenen Orten mit verschiedensten Gruppen. Und von diesen Erlebnissen möchte ich gern einige Geschichten teilen, die teilweise schier unglaublich waren. Am Anfang der Woche waren wir in Berlin und haben da im Botanischen Volkspark bei Blankenfelde in ein Vogelspracheseminar gemacht mit FEJ-Lern. Und während die jungen Erwachsenen draußen waren, um eine Aufgabe zu lösen, saß ich mit meinem neuen Praktikanten, mit dem Jonas, der steil und tief einsteigt in die geheime Welt der Gefiederten, saßen wir auf einer Wiese und haben einem Vogel gelauscht und dann später haben wir ihn auch beobachten können. Der hat so einen Gesang, der klingt so di da 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 da. Und es ist der Gartenrotschwanz, der diese erste Teil, dieses ist sehr, sehr weit zu hören. Er sieht dem Hausrotschwanz ein bisschen ähnlich, aber es hat mehr von diesem Rotton an seinem Bauch, unten an der Kehle. Ist wunderbar anzuschauen, ein kleiner Vogel, sperlingsgroß. Und interessant war, als sie dort saßen, dachte ich am Anfang, da singt doch eine Klappergrasmücke. Und eine Klappergrasmücke hat so ein, sie wurde früher auch Müllerchen genannt, wie so ein Mühlrad, was so vor sich hin plappert. Ja, natürlich ein bisschen höhere Tonlage. Und dann fiel mir aber auf, dass Klappergrasmücke und Gartenrotschwanz aus einer Etage kommen am Baum. Und dann ist mir auch klar geworden, das muss der gleiche Vogel sein. Und später habe ich ein bisschen recherchiert und nachgelesen und wieder einen weiteren Vogel in meiner Liste der Imitatoren hinzufügen können. Denn der Gartenrotschwanz gehört auch dazu. Ich habe gelesen, dass er die Vögel, die in seiner näheren Umgebung sind, ebenfalls imitiert und mit einstreut in seinen Gesang. Und zwar in diesem zweiten Teil, nach diesem Die, da, 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 da. Das war mir völlig neu. Und die Liste wird also immer länger. Wir haben da die Singdrossel, die hervorragend kurze Imitationen einstreuen kann. Und wir haben da das Braunkehlchen, was dafür bekannt ist, in seinen Gesang immer wieder andere Vogelstimmen mit einzumischen. Den Sumpfrohrsänger, der da sehr geschickt ist drin. Natürlich den Gelbspötter. Und da fällt mir noch ein anderer gerade ein. Die Liste ist bestimmt noch länger, ich habe sie nicht vorliegen, aber ich habe mich gefreut, etwas Neues über den Gartenrotschwanz zu lernen und mein Gefühl ist, dass die auch mehr geworden sind in diesem Jahr, also das ist, ich höre diesen Gesang an vielen Orten, wo ich ihn vorher nicht gehört habe, unter anderem nämlich direkt auf meinem Platz auf dem Zinken. War er in den letzten Jahren nicht wahrzunehmen. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo der direkt auch an unserem Platz im Hotspot brütet, neben Hausrotschwanz, beide Arten nebeneinander. Finde ich ganz faszinierend, dass so neue Arten da auch Einzug halten. Ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, ob er den gleichen Platz wieder wählt. Eine zweite Geschichte, die schier unglaublich war, habe ich erlebt, am letzten Mittwoch war das. Und zwar war ich dort beim Jagdkurs bei meinem lieben Freund Tim Teger, der Jungjäger ausbildet und ihnen respektvolle ökologische Jagd beibringt. Und immer in der ersten Woche das Seminar, die Ausbildung beginnt mit einem ein Woche langen Kurs, gibt er den Inhalten auch Platz für die Vogelsprache. Ein Spruch, den er auch auf seinen T-Shirts prangen hat, lautet: Der Vogel ist des Jägers Trost. Und da ist was dran. Wenn wir auf dem Ansitz sitzen und mal wieder nichts passiert, was auf jeden Fall passiert, ist die Wahrnehmung der Präsenz der Vögel. Und viele Jäger lenken darauf wenig Wahrnehmung. Und wenn wir uns mit Vogelsprache beschäftigen, dann wird kein einziger Ansitz mehr langweilig. Jedenfalls mit dieser sehr engagierten, tollen Truppe habe ich Vogelwanderungen gemacht und wir haben uns über Alarmmuster unterhalten und über das Rotkehlchen und die Singdrossel und viele andere tolle Vögel, die dort auftauchten. Und bei der Abschlussrunde habe ich eine Geschichte geteilt, die der gute Jakob aus Leipzig neulich erlebt hat. Und zwar hat er regelmäßig seinen Sitzplatz besucht, er besucht regelmäßig seinen Sitzplatz, der an einem Gewässer ist. Und einer seiner Lieblingsbeobachtungsvögel dort an seinem Sitzplatz sind die Eisvögel. Ich glaube, es waren zwei Brutpaare, die er dort beobachtet hat, über wirklich längeren Zeitraum. Und der Eisvogel ist dann wirklich ein besonderer Vogel, weil er erstens eine interessante Proportion hat mit diesem riesengroßen langen Schnabel vorne und natürlich diese Färbung in einem Buch, das ich habe, wo für Kindervögel beschrieben werden, hat er den Namen der fliegende Diamant. Und ganz anders als sein Aussehen vermuten lässt, ja, diese Anmut, diese Schönheit, vor allem durch seine Farbgebung und auch durch seinen sehr kraftvollen Flug, verhält er sich in der Brut, denn er baut so einen Meter lange Röhren in eine weiche Sandböschung rein, Uferböschung. Und da hinten hat er seine Jungvögel drin und der, im Gegenteil zu anderen Vögeln, die den Kot der Jungvögel und ihren eigenen raustransportieren aus dem Nest, um das Nest sich zu verraten und um keine Krankheiten reinzuholen, das macht der Eisvogel nicht. Vielleicht ist auch die Kacke von dem einfach zu breiig, dass er die da nicht rauskriegt. Ich weiß nicht genau, warum er das auf diese Art und Weise löst. Jedenfalls kackt der einfach in sein Nest und die Jungvögel auch. Und zwar so viel, bis diese weiße, breiige Masse vorne aus der Brutröhre wieder rausläuft und man dann an der Böschung so weiße Streifen runter sieht. Dadurch kann man seine Nester auf weite Entfernung schon sehr gut erkennen. Und als er dort so eines Tages saß und mit seinem Fernglas den Eisvogel beobachtet, spürt er plötzlich, wie ein Vogel angeflogen kommt. Den konnte er nicht sehen, weil sein Sichtfeld limitiert war durch das hochgehaltene Fernglas. Spürt er plötzlich eine Bewegung und dann merkt er, wie sich ein Vogel auf sein Fernglas setzt. Direkt vor ihm. Und Jakob nimmt dann ganz langsam das Fernglas runter, um zu sehen, wer sitzt dort. Und leider war die Bewegung etwas zu hektisch, denn genau in dem Augenblick, wo er ihn genau betrachten hätte können, fliegt der Eisvogel, der nämlich auf seinem Fernglas saß, ab und er spürt die Berührung der Schwinge an seiner Wange. Das ist doch unglaublich. Als ich die Geschichte gehört habe, bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Und sowas nenne ich mal eine besondere Vogelbegegnung. Das Gespräch mit ihm steht noch aus, was er jetzt daraus zieht und welche großen Veränderungen dadurch in seinem Leben jetzt Einzug gehalten haben. Ich bin auch gespannt auf das Gespräch. Diese Geschichte habe ich geteilt und die Leute waren natürlich genauso erstaunt wie ich, als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe. Und ich habe dann das Thema gewechselt, es ging ja um Abschluss und die anderthalb Tage nochmal zusammenfassen. Und ich war noch nicht fertig, mitten im Gespräch. Und dann passierte Folgendes, denn wir haben, Tim hat dort einen neuen Platz, wir haben gerade diesen neuen Versammlungsort eingeweiht. Also wir haben die erste Runde dort gemacht unter so einer großen Plane, die hing so 1,50 Meter, 2 Meter über unseren Köpfen, schön sauber abgespannt, in einer herrlichen Form, vor einem monotonen Kiefernwald. In der Nähe sind zwar ein paar Fischteiche, aber die sind schon 150, 2,5 Meter weg ungefähr. Wir saßen dort mit 16 Leuten, ordentlich Abstand natürlich, in einer großen Runde. Und nachdem ich diese Geschichte geteilt habe, mitten im Gespräch, kommt von hinten ein Eisvogel angeflogen, wie der blaue Blitz, unter der Plane durch, direkt durch den Kreis. Und dem nicht genug, er setzt sich 20 Meter weiter, für viele in der Gruppe, die ganze Situation ging sehr schnell, sichtbar auf einen toten Ast und schaut uns an. Ich konnte mich nicht beherrschen in dem Augenblick. Ja, ich bin aufgesprungen und musste jubeln. Der Eisvogel ist abgeflogen vorher schon. Und man sah aber, was alle noch sehen konnten, war der sich bewegende Ast noch. An dem der Eisvogel sich festgeklammert hatte. Und in dem Augenblick fehlten mir einfach die Worte. Und das ist ein Phänomen, was wir, egal womit wir uns eigentlich in der Natur beschäftigen, ja, mit welchem welches Naturphänomen auch immer uns gerade begeistert, immer wieder feststellen und es mich immer wieder aufs Neue absolut packt und begeistert, wie so in so ein Band zieht. Wir nennen es Synchronizitäten. Also wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, dann scheint es, als ob diese Sache, in dem Fall war es der Eisvogel, als ob der dann zu uns kommt. Als ob der unsere Nähe sucht oder sich nochmal irgendwie auf ganz andere Art und Weise präsentiert. Das ist ein faszinierendes Phänomen, was natürlich mit unserer Wahrnehmung zu tun hat. Auf der einen Seite, dass wir den Fokus mehr auf diese Sache richten, aber da ist noch irgendetwas anderes. Da gibt es noch einen Aspekt, den ich noch nicht ganz ergründen kann. Aber was ich weiß, ist dieses Gefühl in dem Augenblick, wenn so eine Synchronizität passiert, ist ein unglaublich wunderbares, lebendiges Gefühl. Wie als ob so Elektrizität durch den Körper schießt und die Verbindung zu der Welt da draußen mit der Verbindung zur Welt in mir gleichzeitig spürbar ist und einem voll und ganz in diesem Augenblick ankommen lässt. Und danach, nach dieser Jägervogelsprache-Session, begann mein Vogelkurs, der aufgrund Corona-Zeiten verschoben werden musste. Und wir haben den etwas verlängert. Das heißt, wir hatten wirklich entspannte Zeit, weil sonst sind oft die Inhalte sehr gepresst und gequetscht. Und wir haben uns sehr viel mit Alarm beschäftigt und mit den verschiedensten Vogelarten und waren auch bei mir auf dem Wildnisplatz, auf dem Zinken. Und kurz ein paar Begegnungen, die einfach außergewöhnlich sind, durch unsere gesammelte Aufmerksamkeit. Nun, da sind nun plötzlich 17 Leute, die ihre komplette Aufmerksamkeit auf die Welt der Vögel richten. Und dann war es auch so, als ob diesmal nicht nur eine Art, sondern als ob sich plötzlich seltene Arten oder häufige Arten, die schwer zu sehen sind, gezeigt haben. Und es wirkte fast so ein bisschen, als ob die unsere Nähe gesucht haben oder sich extra präsentiert haben für diesen Vogelkurs. Also die Teilnehmer haben teilweise gedacht, ich hätte irgendwas vorbereitet oder irgendeinen Deal. Zum Beispiel mit dem Pirol. Der Pirol ist ja ein Vogel, den viele Leute kennen. Düdeli Dödeli Dö. Wir erinnern uns, das haben wir schon mal in einem Podcast gehabt. Oriolus, Oriolus heißt er ja auf Lateinisch, für seinen, wo sein Gesang auch mit inbegriffen ist. Und der Pirol ist ein sehr, sehr scheuer Vogel. Ich erinnere mich noch, ich hatte auch, bevor ich meinen ersten Pirol gesehen habe, musste ich lange, lange Zeit suchen und mich oft an ihn anschleichen. Und dann hört man ihn ja so klar und deutlich, aber er sitzt weit, weit oben und ist schwer zu sehen. Und ihn wirklich mal nah zu sehen oder ganz klar und eindeutig ist nicht so leicht. Da muss man lange sitzen. Und wir saßen ganz normal beim, was war das, irgendeine Runde, eine Abschlussrunde abends oder so, am Nachmittag. Und alle, die ganze Gruppe, konnte den Pirol sehen. Ja, bei uns haben wir so ein Feldgehölz, der Ameisenhügel heißt der. Flog er vom Ameisenhügel rüber in den Hotspot. Und es war wie so eine knatschgelbe, fliegende Zitrone, wollte ich fast sagen. Aber das ist eher die Farbe, weil er hat eigentlich eine sehr schöne Gestalt. Er ist wenig rund, er ist sehr schlank und groß, wie so eine Misteldrossel fast. Also größer als eine Amsel. Flog da die Goldamsel über alle unsere Köpfe und alle, oh. Und das war immer ein herrliches Bild, weil die ganzen Teilnehmer hatten alle ein Fernglas dabei. Und sofort war es immer wie, als ob so 16 Stielaugen, also sein Fernglas besteht ja aus zwei Okularobjektiven, also 32 sind es dann. 32 Stielaugen dann da plötzlich hoch in alle in eine Richtung schauen. Herrliches Bild. Jedenfalls gab es noch einen zweiten Vogel, der sehr besonders ist, den wir nicht zu Gesicht bekommen haben, aber gehört haben, mehrmals sogar. Und zwar ist das die Turteltaube, die so einen ganz zarten Gesang hat. Und das ist eine der scheuesten Tauben, die ich kenne. Ich würde fast sagen, sowieso einer der scheuesten Vögel. Also die Turteltaube zu sehen, habe ich so oft schon versucht, an sie ganz, ganz langsam mich ihr zu nähern. Und ich habe sie einmal wegfliegen sehen, aber sie so ganz in Ruhe und entspannt beobachten zu können, ist wirklich eine große Herausforderung. Und die taucht ein, zwei Mal im Jahr bei mir am Platz auf, aber so nah. Wir saßen morgens beim Frühstück, kam die Turteltaube ran, dass sie wirklich für alle deutlich hörbar war, habe ich es vorher noch nie erlebt. Und dieses hat sie hinten noch so ein Ausatmer hinten dran. Und also wem die Turteltauben nicht vor Augen ist, der sollte definitiv sich mal ein Vogelbuch nehmen oder kurz ins Internet gehen und sich diese Taube ranschauen. Es ist eine sehr zarte, schlanke Taube, die extrem bunt gefärbt ist und für mich noch viele, viele Geheimnisse birgt. Und den Gartenrotschwanz habe ich schon erwähnt. Das war wirklich eins meiner Highlights an dem Wochenende, dass der Gartenrotschwanz da plötzlich so nah an unserem Haus brütet. Und die neuen Töter um uns herum, die sind inzwischen für mich, eigentlich gehören die mit zur Signatur dieser Landschaft, weil die seit vielen Jahren, also dem ich da bin, immer wieder auf dem Platz brüten. Aber auch da gab es oft wieder diese schöne Szene, wo alle mit ihren Stielaugen in die Richtung schauen. Und der Neuntöter kam diesmal wirklich nah ran. Obwohl viele Leute auf dem Platz waren, war der Neuntöter direkt auf einem Zaunpfosten für alle ganz klar sichtbar. Und man konnte herrlich sehen, wie der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ist. Das Männchen viel bunter, kräftiger gefärbt. Wir sagen auch zu ihm El Zorro, weil er so eine schwarze Maske auf hat. Und ja, es war herrlich, den zu beobachten. Er war omnipräsent an dem ganzen Wochenende, ständig um uns herum. Und ein extremes Highlight war auch noch relativ zum Ende des Vogelkurses. Und das untermauert auch wieder meine These so ein bisschen, dass es braucht erst so eine Beschäftigung mit den Gefiederten oder mit diesem Naturphänomen. In diesem Augenblick waren es die Vögel. Und dadurch, dass wir uns aufmachen für ein bestimmtes Phänomen, entsteht erst dieses Wechselspiel, diese Resonanz. Und dadurch kommt es dann zu Situationen, die vorher nicht passiert sind. Und zwar ging es da bei dem Erlebnis um den Wendehals. Und der Wendehals, der ab und zu mal wieder zu hören war, seine Gesangsaktivität ist wieder angestiegen. Meine Vermutung ist, dass seine erste Brut raus ist. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine zweite Brut noch hinterherlegt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls ist er an zwei Orten auf meinem Platz wieder sehr präsent. Einmal ums Haus rum und einmal hinten auf dem Zinken. Und ich habe die starke Vermutung, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal, zumindest so, dass ich es wahrnehme, Tatsache zwei Brutpaare haben. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, saß der, ich habe so einen Holzpolter bei mir am Platz für unser Brennholz, saß er ganz frei sichtbar auf diesem Holzpolter und jeder konnte ihn sehen, der ihn sehen wollte, mit Stielaugen natürlich, und ihn beobachten, sogar beim Singen. Und dann flog er ab und es sind bis zum Wald von dort aus ca. 150 Meter. Das heißt, jeder konnte ihn auch noch im Flug beobachten, für einen Specht einen sehr untypischen Flug, nicht diesen Wellenflug, sondern fliegt sehr gerade und flatterig, ist dadurch im Flug schwer zu erkennen, ist ein sehr kleiner Vogel auch und davon gibt es sehr viele. Und ich meine, ich habe den Wendehals bei mir ums Haus rum in den letzten beiden Jahren sehr viel gesehen. Aber ich erinnere mich noch an früher, wo der Wendehals quasi in mein Leben getreten ist. Ja, da habe ich lange Zeit damit verbracht, diesen hinterher zu rennen, um den endlich mal zu Gesicht zu bekommen. Weil der ist wirklich eine unscheinbare Schönheit. Auf den ersten Blick wirkt er sehr schlicht, aber wenn man genauer hinschaut, hat er ein sehr schön rindenfarben gemustertes Gefieder und ist herrlich anzusehen. Also das war so absolute Vogelbesonderheiten, Highlights, die für uns nochmal ganz deutlich so die Magie spürbar gemacht haben. Wenn ihr euch mit Geschichte beschäftigt oder mit Mythen und Legenden verschiedenster Kulturen, da nehmen die Vögel auch eine ganz besondere Rolle auf, so als Botschafter der Wildnis oder als Brücke in die Anderswelt, ja, in den verschiedensten Facetten. Und da wurde uns nochmal so richtig klar, wo das herkommen könnte. Denn solche Erlebnisse, die wirklich etwas Besonderes einfach auslösen. Eine Schönheit auch. Eine Schönheit und eine Präsenz in dem Augenblick. Und wenn man sowas Schönes sehen kann oder sowas Schönes erlebt und dann auch noch gemeinsam, dann entsteht gleichzeitig auch eine wunderbare Wertschätzung für die Schönheit des Lebens an sich. Und das letzte Highlight, was ich gerne noch teilen möchte, war ein Gruppenansitz, den wir gemacht haben. Also wir gehen mit der ganzen Gruppe zusammen raus und lauschen den Vogelstimmen, weil, wie ihr alle wisst, bei uns der Waldkauz für ordentlich Furore sorgt. Der hat seine drei Jungen, sind jetzt Flügge, aber noch sehr unbeholfen. Das heißt, sie sind noch an ein kleines Gebiet gebunden und werden noch tagtäglich gefüttert von den Waldkäuzen. Dazu kommt, dass die Nächte sehr, sehr kurz sind, die Tage lang. Das heißt, der Waldkauz ist auch am Tag zu beobachten, an den Abendstunden, an den Morgenstunden. Und immer wieder, das ganze Wochenende, zogen sich dann so Übungsversuche in den Waldkauz rufen mit dem Huhu und andere laute, auch sehr laute Pfeiftöne, die viele erstmal nicht dem Waldkauz an sich zuordnen konnten, weil sie ganz anders klangen als der eigentliche Gesang aus dem Hotspot zu hören, ganz in der Nähe von unserem Zeltplatz. Und da saßen wir auf dem Apfelberg und schauten rein in den Hotspot, um diesen Alarm wahrzunehmen. Und wir saßen keine 5 Minuten, noch nicht mal. Wir kamen eigentlich gerade an diesem Platz. Wir haben uns langsam diesem Platz genähert, in Stille, immer wieder angehalten, gelauscht, weitergegangen, gelauscht, um möglichst wenig Störung zu verursachen, um möglichst wenig Einfluss auszuüben auf die Welt herum. Und dass uns das gelungen ist, hat uns dann folgendes Ereignis gezeigt. Genau in dem Augenblick, wo wir uns dann hinsetzten, hörte ich unten am Hotspot einen Vogelalarm, währenddessen oben aber schon ein anderer Vogelalarm stattfand, den ich in einem anderen Podcast mal beschrieben habe, diese große Blase um den Waldkauz herum. Also war dieser untere Bodenalarm im ersten Augenblick schwer wahrzunehmen, aber beim zweiten Hinhören war klar, stopp, da sind drei Vögel involviert, eine Grasmücke und die Nachtigall, die heftig waren, ganz klein lokal, ja, auf einem Umkreis von vielleicht 2-3 Metern und ganz, ganz bodennah. Und da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugucken. Und dann schaue ich nach unten, dann sehe ich eine Bewegung. Meine Tochter war dabei, Ricarda. Und sie auch, guck mal da. Und dann tauchte da was Braunes auf. Und in dem Augenblick, wo der Vogelalarm zu hören war, tauchte dieses braune Tier auf, das sich marderartig bewegt hat, also wie so eine springende Raupe. Und in dem Augenblick hat es uns auch schon entdeckt, wie wir da oben standen. Und verhoffte. Hielt inne. Und blieb ganz still. Der Vogelalarm aber blieb. Die Nachtigall. So ein Schnarren hat die. Und es war sehr hektisch. Die Alarmrufe waren sehr hektisch. Dicht aneinandergereiht. Intensiv. Und der Marder blieb ganz still. Der wäre garantiert noch weitergelaufen. Aber der hat uns natürlich auch entdeckt. Obwohl wir keine hörbaren Vogelalarme ausgelöst haben. Und dann, um nochmal sicher zu gehen, was das da ist, macht er ein Männchen, guckte uns an, richtet seinen ganzen schlanken Oberkörper auf. Und da konnte ich das nicht so genau sehen, weil ich hatte keine Stielaugen bei, aber einige konnten das genau betrachten durchs Fernglas. Der hatte so eine goldgelbe Kehle eher und ein sehr dunkles, gefiedert, ich weiß gesagt, Haarkleid obendrauf, was uns vermuten lässt, dass es eher ein Baummarder als ein Steinmarder war. Und machte kurz Männchen, guckte uns an und dann verschwand er. Und mit ihm verschwand auch der Vogelalarm, weil der Marder bewegt sich sehr schnell und dann geht er ins nächste Revier. Und der lokale Alarm verebbte ziemlich schnell danach. Man hörte hier und da noch einzelne Rufe der Mönchgrasmücke weiter weg. Und damit konnte man gut die Bewegung nachvollziehen, Bewegungsrichtung nachvollziehen, mit der er sich von uns entfernt hat. Und so einen klassischen Bodenalarm und dann dazu noch mit vielen Leuten, die ihn alle deutlich wahrnehmen konnten, vielleicht nicht alle, aber die meisten. Und dieses Muster ist einfach so klar rausgekommen. Und das war eine große Lehre und ein herrliches Geschenk. Besser kann man das an der Tafel oder in irgendwelchen Geschichten nicht verpacken, als es so live zu sehen, parallel zu dem sich immer wieder verändernden, anschwellenden, abschwellenden, sich durch die Landschaft bewegenden Blasenalarm, könnte man fast sagen. Wie so eine große Seifenblase, die mal groß wird und mal klein wird und sich im Wind bewegt, ausgelöst durch den Waldkauz, der seine jungen Waldkäuze da oben füttert. Also diese Geschichten, eine Ode an die Vogelwelt, diesmal vor allem an die Magie, die dahinter steckt. Und die Magie entsteht durch die einfache Beschäftigung. Und ich freue mich einfach sehr über die Präsenz, die bei vielen Menschen durch den Podcast auch angestiegen ist, was die Vogelstimmen und überhaupt die Vogelwelt, Fütterung war auch immer wieder ein großes Thema in der Telegram-Gruppe, ausgelöst hat und auch weiter auslösen wird, weil meine Überzeugung ist, dass es genau das braucht. Braucht nicht unbedingt ein ornithologisches Wissen und so einen wissenschaftlichen Geist, der ist wichtig und der ist notwendig, um mehr über diese Arten zu lernen, wenn wir sie wirklich schützen wollen. Aber um diesen Schutz, um diesen Naturschutz für die Artenvielfalt bei uns durchzusetzen, ist es natürlich unabdingbar, dass viele Leute wissen, was wir da überhaupt schützen und den Wert darin auch sehen. Und wenn wir uns jetzt nicht so sehr mit biologischen Verkettungen und ökologischen Ökosystemen beschäftigen, dann reicht eigentlich, diese Magie wahrzunehmen und sich an der Schönheit zu erfreuen. Und dafür brauchst du nicht viel als Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und ganz wichtig, der Austausch darüber mit anderen. Und in den letzten Jahren war das oft so, dass zumindest hier bei uns in Deutschland, dass die Ornithologie nicht so oder die Vogelbeobachtung nicht so groß und nicht so bekannt wie in England oder in den USA zum Beispiel auch. Da ist es was Normales, normales Hobby. Bei uns wird man eher so ein bisschen schräg angeguckt, ja, ist man eher so ein bisschen so ein Nerd, so ein komischer Freak, so ein Vogelfreak. Und ich habe das Gefühl, so das verändert sich. Wahrscheinlich auch mehr in meiner Umgebung, aber diese Begeisterung ist der Grundbaustein für wirklich effektiv umgesetzten Vogelschutz. Und davon brauchen wir mehr. Also streut das Wort in alle Winde, wie die Vögel. Lasst die Begeisterung, eure Begeisterung über die Vögel nicht abebben. Und das wäre auch meine kleine Aufgabe oder besser gesagt mein Wunsch für diesen Podcast. Teile mit so vielen Leuten wie möglich deine Begeisterung über die Vögel. Und damit die auch ankommt, muss man auf den richtigen Moment warten. Weil wenn man jeden sofort mit seinen Vogelgeschichten zuschüttet, dann kann man auch schnell in so eine Nerd-Ecke gestellt werden. Oder abschrecken, vor allem wenn man mit zu viel Wissen kommt. Und oder mit einer fehlenden anderen Qualität, die auch noch zum Geschichtenerzählen gehört, nämlich dem Zuhören. Also vielleicht ist ein guter Weg, erstmal zu fragen, hey, hast du irgendeine Vogelgeschichte, die du erlebt hast, die du mir erzählen kannst? Weil die Vögel interessieren mich. Und du hast bestimmt Sachen erlebt, die ich noch nie erlebt habe. Nein, Vögel kenne ich nicht. Echt, überleg mal, denk mal kurz nochmal nach. Und ich frage diese Frage sehr oft und jeder hat Vogelgeschichten. Und ihr könnt die hervorholen und rauskramen. Das ist schon der erste Schritt in diese große Welt der Gefiederten, die zauberhaft und magisch ist. Das soll es gewesen sein für heute. Und ich wünsche euch eine schöne Woche mit vielen tollen Vogelerlebnissen. Am liebsten mit anderen Leuten zusammen. Und gehabt euch wohl. Euer Vologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.